HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ich denke mal, es wird in den nächsten Jahren eine Lücke entstehen.
Je weiter weg Sie kommen von den Ballungszentren, desto schwieriger wird die Versorgungssituation.
Doktor, Doktor, ich brauche eine Medizin.
Ich suche eigentlich schon seit einigen Jahren nach einem Nachfolger.
Gerade auf dem Land ist es ja ganz wichtig, dass junge Ärzte hierher kommen und weiter praktizieren.
Doktor, Doktor, verschreiben Sie mir was.
Dass wir Unzulänglichkeiten in unserem Gesundheitssystem haben, ist ja unbestritten.
Grundversorgung schnell da, in der Fläche für alle, darum geht's.
Doktor, Doktor, schnell mal Blutdruck messen.
Man kann die Telemedizin einbinden. Also ich habe zum Beispiel eine Helferin, die unterwegs ist für mich. Die hat ein Tablet dabei, die kann mir mal eine Wunde per Skype oder telemetrisch halt dann übermitteln.
Ich hoffe doch, dass das die Kasse zahlt.
Kann der Arzt mich über WLAN anpacken?
Ich setz mich mal hin.
Und untersuchen? Also das ist die Frage.
Dann werden gewisse Diagnosen bestimmt versäumt.
Doktor, Doktor, mir wird plötzlich flau.
Halte ich eigentlich nichts davon.
Doktor, Doktor.
Wir machen uns Gedanken. Irgendwann ist kein Arzt mehr hier.
Doktor, Doktor.
Wenn die nicht mehr da sind, was dann? Wo gehen wir dann hin?
Doktor, Doktor.
Doktor?
Wo ist der Nächste, bitte? Diese Frage treibt auf dem Land immer mehr Patienten um und von einem Dorf ins andere. Denn der nächste Landarzt wohnt in vielen Fällen schon lange nicht mehr um die Ecke, sondern mindestens eine Omnibuslinie weit entfernt. Um diesen Weg zu überwinden, fehlt vielen Patienten oft die Kraft. Und den meisten Landärzten fehlt die Zeit und das Geld. Denn auf dem Land sind die Entfernungen groß und das Kassenbudget für Hausbesuche ist dann schneller aufgezehrt, als es Ärzten und Patienten lieb sein kann. Warten, bis der Arzt persönlich kommt, ist also immer häufiger zum Scheitern verurteilt. Bleibt also nur noch der Ausweg in die Telemedizin? Bei einer Sprechstunde via Skype haben Ärzte und Patienten einander buchstäblich auf dem Schirm, auf dem Bildschirm. Keiner von beiden muss auch nur noch einen Schritt vor die Tür setzen und so wird das Wohnzimmer zum Wartezimmer und nicht umgekehrt. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat diese Methode schon als Möglichkeit ins Spiel gebracht. Und vielleicht kann sie eine Krücke sein, um die am Boden liegende Landarztversorgung wieder auf die Beine zu bringen. Aber ohne Krankengymnastik, ohne politische Krankengymnastik wird es wohl nicht gehen. Und da müssten die Verantwortlichen im Gesundheitswesen endlich mal ein gutes Trainingsprogramm entwerfen. Denn sonst bleibt es bei der atemberaubenden Devise Dr. Skype oder, wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben. Genau so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur.
Herr Doktor, das ist schön von euch, dass ihr uns heute nicht verschmäht und unter dieses Volksgedräng als ein so hochgelahrter geht. So nehmet auch den schönsten Krug, den wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich bringe ihn zu und wünsche laut, dass er nicht nur den Durst euch stillt. Es ist sehr wohlgetan, dass ihr am frohen Tag erscheint. Habt ihr es vormals doch mit uns an bösen Tagen gut gemeint.
Gesundheit.
Gesundheit.
Dem bewährten Mann.
Dass er noch lange helfen kann.
Ja, das wünschen wir bestimmt alle unseren Ärztinnen und Ärzten. Und Sie können auch heute noch damit rechnen, bei Hausbesuchen mit so viel Sehnsucht und Zuversicht begrüßt zu werden, wie hier Dr. Faust in Goethes gleichnamigem Drama auf seinem Osterspaziergang. Einen Satz freilich würden Patienten heutzutage vielleicht sogar mit noch größerem Nachdruck äußern, nämlich den Satz, Herr Doktor, das ist schön von euch, dass ihr uns heute nicht verschmäht. Denn Hausbesuche sind inzwischen weitaus weniger selbstverständlich als früher. Was aber nicht daran liegt, dass Ärzte solche Besuche verschmähen würden. Keineswegs. Ärzte verschmähen in der Regel weder ihre Patienten noch die Besuche bei ihnen. Aber sie selbst können vom Auge des Gesetzes geschmäht werden, wenn sie zu viele Hausbesuche machen. Denn Ärzte sind verpflichtet, ihre Patienten wirtschaftlich angemessen zu behandeln. Es gibt Richtwerte, wie viele Hausbesuche eine Praxis abrechnen darf. Und wenn die zuständige Prüfkommission zu dem Ergebnis kommt, es waren zu viele Hausbesuche, dann müssen die betreffenden Ärzte die Honorare dafür zurückzahlen. Genau diese Erfahrung haben in letzter Zeit ein Arzt und eine Ärztin im Schwalm-Eder-Kreis machen müssen. Und mit diesen beiden beginnen wir heute den Tag in HR2 Kultur.
Nach der Sprechstunde beginnen für Nils Wagner Traus die Hausbesuche. Seine Gemeinschaftspraxis liegt in Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis. 11 Ortsteile, dazwischen viel Land und kein öffentlicher Nahverkehr. Wer hier nicht mehr mobil ist, ist darauf angewiesen, dass der Arzt ins Haus kommt. So wie die 85-jährige Patientin, die angerufen hat wegen akuter Luftnot.
Die Dame ist sehr schwer mobil. Sie konnte früher zu uns kommen, seit 2 Jahren kann sie das Haus kaum noch verlassen.
Leicht zu glauben nach zwei Herzinfarkten und einer Krebserkrankung.
Hallo, Frau Mentel.
Hallo, na, Herr Doktor.
Wie geht's?
Ein Glück, dass Sie kommen.
So ein Hausbesuch ist teurer als die Behandlung in der Praxis. Deshalb soll der Arzt nun über 50.000 Euro an eine Prüfstelle zurückzahlen, weil er in 3 Jahren mehr Hausbesuche gemacht hat als der Durchschnitt seiner Kollegen, inklusive denen in der Stadt.
Ich will ihm was sagen, wenn ich meinen Doktor nicht hätte, dann würde ich schon längst nicht mehr sein.
Wir werden auch weiterhin hier den Hausbesuch machen, wenn er notwendig ist. Und das ist eine Notwendigkeit. Ja. Wir haben unsere Hausbesuche auf ein Minimum reduziert in unseren Augen, was überhaupt noch ethisch vertretbar ist. Und weniger geht definitiv nicht. Die Folge wäre, dass die Patienten unterversorgt werden aus unserer Sicht. Aus der anderen Sicht ist, dass es eventuell Erkrankungen gibt, die wir nicht rechtzeitig erkennen, die wesentlich höhere Folgekosten im Krankenhaus oder im Altersheim erfordern.
Auch die Kassenärztliche Vereinigung fühlt sich offenbar nicht ganz wohl bei der Regelung. Die KV lehnt die Prüfungen ab, aber sie sind gesetzlich vorgeschrieben, weil wir uns in einem budgetierten System der gesetzlichen Krankenversicherung befinden. Und leider gilt auch, wenn doch das Kollektiv der Ärzte die Regeln einhalten kann, warum ist dazu die Praxis in Gilserberg nicht in der Lage? Weil es auf dem Land eben anders ist als in der Stadt, sagt der Hausarzt. Ein Dorf weiter ist seine Kollegin auf Hausbesuch.
Das tut auch weh.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und im Bett auch.
Wissen Sie gar nicht wohin mit dem Fuß, ne?
Ja.
Vor kaum 4 Jahren ist Marei Schöller in die Gemeinschaftspraxis eingestiegen. Kurz darauf kam die Regressforderung.
Ich bin Landei, ich arbeite gerne auf dem Land, ich mache auch gerne Hausbesuche. Aber diese ständige Bedrohung durch Regresse ist natürlich wirklich abschreckend. Von daher würde ich mich heute wahrscheinlich eher dazu entscheiden, mich in der Praxis anstellen zu lassen, als selber einen Kassenarztsitz zu übernehmen.
Immerhin, die Praxis bekommt Rückhalt von allen Fraktionen der Gemeinde. Der Bürgermeister hat das Gesundheitsministerium und sogar die Kanzlerin angeschrieben mit einem Ziel.
Dass die Gesetze entsprechend geändert werden, um diesen strukturellen Nachteil ländlicher Regionen auszugleichen. Damit die Kassenärztliche Vereinigung daraufhin die Abrechnung verändern kann und die Landärzte nicht benachteiligt werden.
Und damit sie in Zukunft nicht Honorare zurückzahlen müssen für Hausbesuche, mit denen sie ihr Budget überzogen haben. Daniela Möllenkamp und ihre Kollegen von der Hessenschau des HR-Fernsehens haben uns diesen Fall geschildert. Professor Stefan Gress beschäftigt sich an der Hochschule Fulda mit Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Führt irgendein Weg daran vorbei, den Landärzten gesetzlich mehr Hausbesuche zuzugestehen als bisher?
Ja, durchaus. Ja. Denn diese Kriterien, nach denen die Wirtschaftlichkeit der Versorgung, das haben Sie in dem Beitrag ja gut rausgearbeitet, geprüft werden, die werden nicht gesetzlich festgelegt, sondern in einer sogenannten Prüfvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen. Und in solch einer Prüfvereinbarung kann man natürlich auch reinschreiben, dass die Berechnung für Hausärzte auf dem Land und für Hausärzte in der Stadt getrennt erfolgt. Ich kenne Kassenärztliche Vereinigungen, die machen das und die haben dann auch dieses Problem, zumindest so ausgeprägt nicht.
Sollte die Politik dann darauf hinwirken, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen sich in diesem Punkt annähern, dass es da nicht solche Ungleichbehandlungen von Bundesland zu Bundesland gibt?
Ja, das kann man natürlich machen, aber wir haben nun mal in der Systematik in unserem Gesundheitssystem eine hohe Verantwortung auch der sogenannten Akteure der gemeinsamen Selbstverwaltung, also der Kassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen in diesem Fall. Da hält sich die Politik in der Regel raus.
Nun würde das Problem, dass es zu wenige Landärzte gibt, ja nicht dadurch gelöst, dass die es gibt, dann mehr Hausbesuche machen dürften. Das würde den Patienten natürlich helfen, dieser Hausärzte, aber man muss ja wahrscheinlich mehr tun, um den Landärztemangel zu beheben. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die Hauptgründe für diesen Mangel?
Ja, das sind eine ganze Menge Ursachen, glaube ich. Eine Ursache, und das haben wir auch in einem Forschungsprojekt mal untersucht, die haben schlichtweg mehr Arbeit auf dem Lande. Hausärzte auf dem Land und Hausärztinnen haben in der Regel mehr Patienten, die sind in der Regel kränker, älter. Die Wege sind länger, das ist ja auch in dem Beitrag gut rausgekommen. Und all das führt dazu, dass der Arbeitsaufwand, um die gleiche Anzahl von Patienten zu versorgen, auf dem Land deutlich höher ist als in der Stadt.
Da würde ja naheliegen, dann finanzielle Anreize zu setzen, damit dann doch mehr Ärzte diese erschwerten Bedingungen in Kauf nehmen.
Ja, das passiert ja auch teilweise. Also das gibt es in Hessen, auch in anderen Bundesländern. Aber finanzielle Anreize sind natürlich nicht alles. Es gibt auch gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu führen, dass eine Niederlassung auf dem Lande auch für gerade junge Ärztinnen und Ärzte immer unattraktiver wird. Die Ärztin eben, der Beitrag hat von sich gesagt, sie wäre ein Landei. Das ist eine gute Voraussetzung. aber das ist sicherlich nicht bei allen so. Gerade bei Jüngeren, nicht nur bei Frauen, spielt eben Familie, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kita-Plätze, aber auch kulturelle Angebote, die spielen eben eine sehr viel größere Rolle als bei der, ich sag mal, bei der derzeitigen Ärztegeneration, die kurz vorm Ruhestand steht. Ja, der Landarzt aus dem Fernsehen oder der Bergdoktor, wie sie alle heißen, das ist sicherlich nur noch die Ausnahme und bei den Jungen sowieso. Das heißt, es gibt weniger und die wollen auch noch weniger arbeiten.
Aber das würde ja womöglich auch auf andere Berufsgruppen zutreffen, die im ländlichen Raum angesiedelt sind. Und da hört man nicht von einem solchen Mangel wie bei den Ärzten. Das muss ja doch noch ein spezielleres Problem mit der ärztlichen Tätigkeit auf dem Land verbunden sein.
Naja, das hat sicherlich auch finanzielle Gründe. Also wenn wir dran denken, dass es eben auch unterschiedliche Vergütungen für privat versicherte Patienten und gesetzlich versicherte Patienten gibt, da wissen wir, dass auch bei Hausärzten es wahrscheinlicher ist, dass sich die Ärztinnen und Ärzte in Regionen niederlassen wollen, zumindest, ich glaube nicht immer, aber versuchen sie, in Regionen niederzulassen, wo es viele Privatpatienten gibt. Und das sind eben nicht in der Regel nicht die ländlichen Regionen. Es gibt Ausnahmen an der Starnberger See, da gibt es ganz viele reiche Privatpatienten. Der ist überversorgt, aber ansonsten gibt es eben auf dem Land in der Regel wenig Privatpatienten. Das spielt sicher auch eine Rolle.
Im Jahre 2015 hat mal jemand auf der Basis einer Umfrage ausgerechnet, dass eine Landarztpraxis weit über 100.000 Euro im Jahr mehr erwirtschaften müsse als eine Stadtpraxis, um für Ärzte attraktiv zu sein. Entspricht das auch Ihren Erkenntnissen?
Ja, naja, also das kommt ein bisschen drauf an. Das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen. Es gibt Regionen, da ist es auch für Landarztpraxen also durchaus attraktiv, auf den Inseln beispielsweise. Da gibt die gesetzliche Krankenversicherung viel Geld aus, um überhaupt noch Ärzte zu halten. Da bewegen wir uns schon fast in diesen Regionen. Aber das ist dann natürlich auch eine Kostenfrage, ob sich die gesetzliche Krankenversicherung das noch zukünftig noch leisten kann, solche Zuschläge in ländlichen Regionen. Ich befürchte auch, dass es dann auch Mitnahmeeffekte gibt. Also das heißt, dass die Ärzte, die ohnehin gegangen wären, da hingegangen wären, das gerne mitnehmen und die anderen dann doch nicht kommen.
Was meinen Sie, wie sehr wird sich das Problem des Landärztemangels in der nächsten Zeit verschärfen?
Ich glaube, das wird ein ähnliches Problem sein, wie wir es momentan auch mit den Pflegekräften diskutieren. Es wird sich sehr stark verschärfen in den nächsten Jahrzehnten. Das liegt eben daran, dass viele Hausärzte und Hausärztinnen kurz vor der Pensionierung oder vor dem Ruhestand stehen, ausscheiden und ersetzt werden müssen in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das müssen eben nicht die gleiche Anzahl sein, sondern es müssen mehr sein, weil erstens die Anforderungen der Versorgung wachsen und zweitens, wie schon gesagt, die jungen Ärztinnen und Ärzte weniger arbeiten werden als die jetzt schon in der Versorgung sind.
Professor Stefan,
eher verschärfen.
Ja, dann nehmen wir das mit in den weiteren Verlauf der Sendung und gucken, was wir da an Abhilfe finden können an Möglichkeiten. Professor Stefan Gress, Professor für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fulda, über den Ärztemangel auf dem Land. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur.
Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber. Nicht kalt, nicht warm. Mit leeren Augen. Ohne Hemd hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr: Doktor, lass mich sterben. Die Schwester hat einen Stuhl für meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege sie wieder hin. Ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund. Ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht bezahlt, bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verendet und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht.
Ein Landarzt, so heißt diese Erzählung von Franz Kafka. Fortsetzung folgt. Ja, es gab eine Zeit, da brauchten Landärzte noch leibhaftige Pferdestärken, um über Land ihre Hausbesuche machen zu können, wenn sie nicht sogar auf Schusters Rappen reiten, nämlich zu Fuß gehen mussten. Überhaupt war es für Ärzte und Patienten in früheren Jahrhunderten, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit zum Beispiel, nicht immer ganz einfach, zueinander zu finden. Und wenn wir heute Abend über die ärztliche Versorgung in den verschiedenen Regionen Deutschlands, gerade auch in den ländlichen Regionen sprechen, dann sollten wir uns vielleicht auch mal klar machen, an welche Standards eigentlich unsere Vorfahren gewöhnt waren. Professor Wolfgang Eckhardt, Medizinhistoriker an der Universität Heidelberg, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn in früheren Jahrhunderten Menschen krank wurden, an wen konnten sie sich wenden?
Die konnten sich an ganz viele Menschen wenden, an ganz viele Spezialistinnen und Spezialisten. Unser heutiger Arztbegriff, den muss man in der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert sehr viel weiter fassen. Es gab einen richtigen Konkurrenzkampf auf dem medizinischen Markt. Einerseits waren da natürlich die wenigen, wirklich sehr wenigen akademischen Ärzte mit oder ohne Doktortitel. Dann gab es Wundärzte, es gab Barbierchirurgen, Handwerkschirurgen, Hebammen, Säugammen, es gab fahrende Medikamentenhändler, Oleatenhändler, es gab Henker, es gab Hufschmiede, es gab natürlich viele Laienheiler, Zahnbrecher. Das heißt also, es war ein sehr breites Angebot, sodass man die damalige Versorgung mit der heutigen gar nicht so gut vergleichen kann.
Das heißt,
was man sicher sagen kann, ist, dass die ärmere Bevölkerung eigentlich fast vollkommen abgeschnitten war von der akademischen medizinischen Versorgung und entweder auf die Nachbarschaftshilfe angewiesen war oder aber auf fahrende Heiler. Nur in speziellen Fällen konnten sie in ein Krankenhaus gehen oder auf einen Arztbesuch hoffen.
Das heißt, die Leute damals mussten wirklich, wie man heute sprichwörtlich sagt, warten, bis der Arzt kommt. Wo konnten sie denn Ärzte bzw. die anderen Heilkundigen, die Sie aufgezählt haben, wo konnten sie diese Leute treffen?
Naja, die anderen Heilkundigen verteilten sich sehr unterschiedlich. Es gab da Sesshafte, etwa die Wundärzte, die Barbierwundärzte zum Beispiel, aber auch die Handwerksärzte. Die saßen in der Stadt, auf dem Land eigentlich kaum, ganz selten. Kleine Stadt hatte ein bis zwei Wundärzte und damit war sozusagen die Stadt versorgt. Die akademischen Ärzte waren sehr, sehr, sehr dünn geteilt und im Grunde genommen hatte die arme Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu denen. Und die anderen Heilpersonen, die wohnten in der Nachbarschaft, wie die Hebamme etwa oder die Säugamme, die kamen dann, zu der ging man nicht, oder sie zogen sozusagen übers Land und waren dann ja ein bis zwei, vielleicht dreimal im Jahr anzutreffen, wie etwa die Zahnärzte, die Zahnbrecher, die wirklich ja jahrmarktähnliche Aufzüge veranstalteten und das Publikum anzogen. Das wussten die Leute, wann die kommen. Auch die Okulisten, die Starrstecher, die waren in der Regel nicht ansässig, sondern zogen von Dorf zu Dorf beziehungsweise von Stadt zu Stadt und verrichteten da ihr Handwerk vor breitem Publikum sogar häufig.
Das heißt also, während man einerseits die Hebammen zum Beispiel selber nicht aufsuchte, sondern sie kommen ließ, die machten dann Hausbesuche, musste man bei den fahrenden Ärzten zu denen gehen, mussten sich die Kranken da dann selbst hinschleppen bzw. von anderen hintragen lassen?
Ja, die gingen dann selbst hin. Das waren die, ich meine, wer nicht gehen konnte, konnte natürlich nicht gehen. Der war darauf angewiesen, dass der Wundarzt zum Beispiel zu ihm kam oder in ganz schlimmen Fällen. Das traf dann für die kranken Handwerksgesellen zum Beispiel zu oder für die Dienstmägde. Konnte man auch mit solchen Krankheiten in ein Spital gehen. Wir wissen das vom Julius-Spital in Würzburg zum Beispiel oder von anderen Spitälern, also von bürgerlichen Krankenhäusern, die es etwa ab dem 18. Jahrhundert gibt. und konnten sich da versorgen lassen. In Preußen werden dann am Anfang des 19. Jahrhunderts Armenärzte eingeführt. Zunächst mal in relativ großer Zahl, aber der Beruf war nicht besonders beliebt, weil die nicht viel verdienten und der preußische Staat die auch nicht besonders förderte. Da gingen die armen Leute dann hin, beziehungsweise ließen den Arzt zu sich kommen. Die waren dann zum Teil auch mobil. Die Sache änderte sich eigentlich erst nach der Reichseinigung. Da beginnt eigentlich mit dem Aufstieg der Ärzte, mit besserer Qualifikation, mit besserer Zuverlässigkeit, beginnen auch die Ärztezahlen zu steigen, sodass man in Preußen ungefähr auf circa 3000 Menschen einen Arzt hatte. Also ein doch dramatisch schlimmeres Verhältnis, wenn man das mit heute vergleicht. Und erst so ungefähr um den Ersten Weltkrieg herum steigt die Zahl dann doch erheblich, sodass man in den 1500er Bereich kommt bei der ärztlichen Versorgung. Das bricht aber dann im Krieg zusammen.
Nun gab es ja in den vergangenen Jahrhunderten, über die wir jetzt gesprochen haben, allemal eine Zweiklassengesellschaft, vielleicht sogar eine Gesellschaft, die aus mehr als zwei Klassen bestand. Ja, und dementsprechend mehr, ja. Wahrscheinlich erst recht eine Mehrklassenmedizin. War also die Oberschicht immer schon besser gestellt? Hatten Herrscher und Adlige immer schon ihre Leibärzte um sich herum?
Ja, das kann man so sagen. Ob sie damit besser gestellt waren, das ist die große Frage. Denn die akademischen Ärzte bis in die frühe Neuzeit hinein, also bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, die machten ja manuell nicht viel. Die fühlten den Puls, guckten sich den Urin an, verschrieben Medikamente. Das war's. Wer die praktische Arbeit leistete, das waren die anderen, die ihnen unterstellt oder sozusagen in die Observanz gegeben waren. Das waren die Wundärzte, die praktischen Okulisten. Also wer dann grauen Star hatte, der wurde ganz bestimmt nicht von seinem Hausarzt behandelt, sondern der musste warten, bis ein Okulist kam. Am Hofe konnte man sich die natürlich kommen lassen. Da musste der Fürst nicht drauf warten. Aber im Prinzip kann man sagen, dass sozusagen die akademischen Ärzte eigentlich nur für die gehobene Bürgerschicht zur Verfügung standen und von denen auch konsultiert wurden. Das heißt, sie wurden gerufen, wenn man nicht sogar nur mit ihnen über längere Distanzen in Briefverkehr trat. Das war auch ein durchaus verbreitetes Verfahren im 17. Jahrhundert noch, dass man sich brieflich Ratschlag holte bei den Ärzten. Das wurde dann lokal umgesetzt, entweder durch andere Ärzte oder aber durch niedrige Heilberufe.
Das heißt, so etwas wie eine Fernbehandlung, die wird uns ja im Laufe der Sendung auch noch beschäftigen, die war damals durchaus ja fast an der Tagesordnung?
Ja, an der Tagesordnung kann man nicht sagen, aber es gab sie. Telemedizin war das nicht wie heute, aber es war eine Medizin über Distanz, also eine briefliche Medizin, eine schriftliche Medizin. Die Fürsten und gehobenes Bürgertum leistete sich von einem ganz berühmten Arzt, der in einer Universitätsstadt saß, sich schriftlich beraten zu lassen und ließen dann solche Rezepturen durch ihre lokalen Apotheker umsetzen.
Professor Wolfgang Eckhardt, Medizinhistoriker an der Universität Heidelberg, vielen Dank. Dr. Skype oder, wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt. Weil der Mangel an Landärzten mittlerweile so stark ausgeprägt ist, beziehungsweise in absehbarer Zeit so stark voranschreiten wird, dass sich früher oder später die Ferndiagnose als die nächstliegende Möglichkeit aufdrängen wird. Rechtlich sind ihr zurzeit noch enge Grenzen gesetzt, aber bevor wir darauf kommen und auf das, was die Telemedizin schon heute ermöglicht, wollen wir uns erst noch ein paar andere Wege anschauen, die zu einer besseren medizinischen Versorgung auf dem Land führen könnten. Wir haben ja gerade vom Medizinhistoriker Professor Eckhardt gehört, wie groß das Spektrum an Heilkundigen in früheren Jahrhunderten gewesen ist. Und auch heutzutage gibt es außer dem niedergelassenen Arzt oder der niedergelassenen Ärztin durchaus noch andere medizinische Kräfte, die für Hausbesuche in Frage kommen. Davon hat sich Anfang März der hessische Sozialminister Stefan Grüttner einen Eindruck verschaffen können, als er verschiedene ländliche Regionen in Hessen besucht hat. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas war dabei und hat ebenfalls einige Eindrücke gesammelt von der medizinischen Versorgung auf dem Land.
Wo genau haben Sie denn die Rückenschmerzen? Hier so im Lendenwirbelsäulenbereich?
Robert Breitung gibt bereitwillig Auskunft, obwohl die Situation für ihn ungewohnt ist. Denn dass er Rückenschmerzen hat, kann er diesmal nicht seinem Hausarzt sagen. Dr. Ziegler, seit Jahrzehnten in Wüstensachsen, für Breitung eine Institution. Stattdessen tastet eine junge, angehende Medizinerin seinen Rücken ab.
Strahlt das denn aus in die Beine? Oder?
Von Zeit zu Zeit auch.
Miriam Großhans, 26 ist sie, Medizinstudentin aus Frankfurt. Sie macht ein Praktikum hier, organisiert von der Uni Frankfurt, unterstützt vom Landkreis Fulda. Landpartie heißt das Projekt, soll junge Mediziner als Hausarzt aufs Land locken. Das muss sein, findet Breitung. Gerade raus spricht er mit Sozialminister Grüttner. Der ist aus Wiesbaden gekommen, um sich über das Projekt zu informieren.
Wir machen uns Gedanken, Ich meine, ich bin nur schon 80, aber irgendwann will mir auch noch nicht abgratzen. Ne? Und dann ist kein Arzt mehr hier. Wenn der Dr. Ziegler, dann ist der Dr. Kümbel in Hilders. Die sind alle schon über 50. Wenn die nicht mehr da sind, was dann? Wo gehen wir dann hin? Strick und Strick.
Naja,
Strick.
So weit gehen wir, dann geht's noch.
Naja. Es wird in der Politik wird immer viel, da wird immer viel gesprochen und da müssen wir mal, heißt immer.
Nein, so würde es Sozialminister Grüttner vielleicht nicht formulieren wollen. Aber das Problem ist ihm natürlich bewusst.
Die Situation der ärztlichen Versorgung macht uns Sorgen. Einfach aus dem Grund heraus, weil viele Allgemeinmediziner in der Zwischenzeit 60 Jahre und älter geworden sind und sich die Frage natürlich stellt, wie lange werden Praxen noch aufrechterhalten.
Das ist auch in der Rhön schon jetzt zu spüren. Landarzt Ziegler muss ein großes Gebiet betreuen.
Wir sind ja hier im sogenannten Dreiländereck. Hessen, Thüringen, Bayern stoßen aneinander. Wir versorgen also auch noch ein Gebiet in Thüringen, weil die dortige Kollegin vor anderthalb Jahren auch ihre Praxis geschlossen hat.
Ist das attraktiv? Studentin Miriam Großhans sagt, sie genieße das Praktikum auf dem Land. Nicht nur, weil Organisation, Fahrtkosten und Übernachtung übernommen werden.
Die Arzt-Patienten-Beziehung, habe ich schon das Gefühl, ist eine andere. Dadurch, dass man eben die Patienten so lange kennt, häufig natürlich auch die gesamte Familie, auch so die Geschichte.
Aber reicht das? Großhans hat immer nur in Frankfurt gelebt. Diplomatische Antwort.
Das ist halt natürlich abhängig davon, wie so die Lebensplanung dann auch ist mit einem Partner zusammen. Man kann das ja nie allein entscheiden, aber... Also doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch was für mich tatsächlich wäre.
Begeisterung klingt anders, aber es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Genau wie ein anderes Projekt, das Minister samt Entourage ins osthessische Schenk-Lengsfeld führt, ins Wohnzimmer des Ehepaars Licht. Beide um die 90. Sie bekommen regelmäßig Besuch, nicht vom Minister, auch nicht unbedingt mehr vom Arzt, sondern, das ist neu, von sogenannten nichtärztlichen Praxisangestellten. Die wurden weitergebildet und dürfen bestimmte Aufgaben für den Arzt übernehmen, wie Blutdruck messen, Spritze geben oder eben einfach mal nach dem Rechten sehen. Frau Peters und Frau Rücker heißen die hier im Ort. Der Minister fragt nach bei Ehepaar Licht.
Wie war das denn für Sie, als erste Mal die Frau Rücker gekommen ist? Ungewohnt, oder?
Wir kannten die ja schon von der Praxis.
Ja. Das ist wichtig, ja.
Lichts Bilanz durchweg positiv.
Sehr zufrieden. Also nicht besser kann es nicht passieren.
Dumm nur, bei den rund 3.850 Hausärzten in Hessen arbeiten laut der Kassenärztlichen Vereinigung derzeit nur rund 540 dieser Assistentinnen. Zu wenig. Die Frage, was Politik dagegen tun kann, beantwortet Minister Grüttner so. Man rede mit den Branchenvertretern, werbe für das System, aber...
Entscheiden werden es letztendlich die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassen und die Landesärztekammer. Da hat die Politik nur die Chance, moderierend, aber auch manchmal ein bisschen antreibend zu wirken.
Mediziner in der Ausbildung und nichtärztliche Praxisangestellte. Sie könnten an der einen oder anderen Stelle die Lücken füllen, die entstehen, wenn es immer weniger Landärzte gibt. Es kommt allerdings sehr darauf an, an welchen Stellen das möglich ist und wie viele Kräfte dafür zur Verfügung stehen. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas hat uns darüber berichtet. So, und jetzt schauen wir mal, wie es inzwischen dem Landarzt in der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka geht. Bei seinem jüngsten Hausbesuch hatte er zuletzt gerade festgestellt, dass sich sein Patient allem Anschein nach bester Gesundheit erfreut. Aber da sind natürlich auch noch die Angehörigen.
Ich nicke der Familie zu. Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz winke, die Familie beisammen steht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht, ja, was erwartet denn das Volk? Tränenvoll in die Lippen beißend und die Schwester ein schwer blutiges Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge doch vielleicht krank ist. Ich gehe zu ihm, er lächelt mir entgegen, als brächte ich ihm etwa die allerstärkste Suppe. Und nun finde ich, ja, der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftgegend, hat sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, offen wie ein Bergwerk obertags. Würmer, an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig und blutbespritzt, winden sich im Innern der Wunde festhaltend mit weißen Köpfchen mit vielen Beinchen ans Licht. Armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde aufgefunden. An dieser Blume in deiner Seite gehst du zugrunde. Die Familie ist glücklich. Sie sieht mich in Tätigkeit. Die Schwester sagt's der Mutter, die Mutter dem Vater, der Vater einigen Gästen, die auf den Fußspitzen mit ausgestreckten Armen balancierend durch den Mondschein der offenen Tür hereinkommen. Wirst du mich retten? Flüstert schluchzend der Junge. So sind die Leute in meiner Gegend. Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Der Arzt soll alles leisten mit seiner zarten chirurgischen Hand. Nun, wie es beliebt, ich habe mich nicht angeboten. Verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken, lasse ich auch das mit mir geschehen. Was will ich Besseres, alter Landarzt?
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Dr. Skype oder, wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben, so haben wir ihn genannt. Denn in zwei Regionen des Landes Baden-Württemberg zum Beispiel sind Ärzte und Patienten gerade dabei, die Chancen einer Ferndiagnose zumindest mal zu erproben. In einem Modellversuch, der seit knapp 2 Wochen im Kreis Stuttgart und im Landkreis Tuttlingen durchgeführt wird. Wie dieser Versuch funktioniert, hat unser Reporter Wolfgang Brauer beobachtet.
Das Behandlungszimmer von Allgemeinarzt Michael Becker in Karlsruhe Oberreuth. Rechts die Untersuchungsliege, hinten im Regal ein Schädel und andere Modelle von menschlichen Organen. Seine wichtigsten Arbeitsgeräte sind heute aber erstmal Laptop und Handy. Denn vor der Sprechstunde für seine Patienten vor Ort ist er als Teledoktor im Einsatz.
Es beginnt zunächst in den Modellregionen Stuttgart und Tuttlingen, wo Patienten anrufen können bei einer Nummer oder über eine App, die man runterladen kann. Und die dann mit Ärzten vermittelt werden. Ich habe das gelesen und ich finde es hochspannend. Im Ausland gibt es das schon länger. Und ich glaube, dass der Weg für die Zukunft gar nicht anders sein kann.
Die Patienten, die die App auf ihrem iPhone nutzen oder anrufen, landen zunächst in einem Callcenter der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart. Ihre Anfrage geht dann per SMS auf die Handys der beteiligten Ärzte. Derzeit sind es 35 in ganz Baden-Württemberg. Wer sich zuerst über seinen Computer meldet, bekommt den Zuschlag und kann den Patienten direkt anrufen. Daniel Günther war einer der ersten Telepatienten von Michael Becker.
Ich hatte halt ein dickes Auge. Ich hatte geschaut, dass ich halt einen Termin bekomme halt bei einem Augenarzt. Und da wurde mir ein fester Termin halt erst für den Freitag halt angeboten. Und dachte ich mir, dass doch eine gute Gelegenheit wäre, das halt einfach einmal auszuprobieren.
Telearzt Michael Becker schaute sich das Auge über die Kamera in Daniel Günthers Handy genau an und gab eine Therapieempfehlung.
Er hatte mir vorgeschlagen, dass ich ein paar Nasentropfen aus der Apotheke mir besorge, die für Allergien sehr gut sind, fließen kann, weil das mit dem Auge in Verbindung steht. Und das kann ich heute sagen, war auch genau die Ursache gewesen, weil die Beschwerden sind jetzt abgeklungen.
DocDirect soll aber nicht nur den Patienten einen schnelleren Zugang zum Arzt ermöglichen. Es soll auch dazu beitragen, dass die Wartezimmer der Ärzte nicht mehr so voll sind, erklärt Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.
Für uns ist es wichtig, dass wir den Patienten eine Möglichkeit bieten, wenn sie akut erkrankt sind und ihren Arzt, zu dem sie sonst Kontakt haben, nicht erreichen, dass sie dann eine einfache Möglichkeit haben, zu einem Arzt Kontakt aufnehmen und zum Beispiel deswegen nicht, wie es heute häufig passiert, in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen.
DocDirect ist als Modellversuch zunächst für 2 Jahre angelegt. Ein guter Ansatz findet Patient Daniel Günther. Er will DocDirect wieder nutzen und ist davon überzeugt, dass der Telemedizin die Zukunft gehört.
In anderen Ländern ist die Arztberatung über Internet zu machen halt schon gang und gäbe. Und ich glaube, dass das ein möglicher Strang ist für die Zukunft auch in Deutschland, weil auf der einen Seite ist es halt von jedem Ort aus einfach machbar. Und im Endeffekt hat das Wohnzimmer wird zum Wartezimmer.
Auch Allgemeinmediziner Michael Becker glaubt, dass die Beratung am Telefon oder online eine Lücke in der Patientenversorgung schließen kann. Doch er macht auch klar, dass dadurch natürlich nicht jeder Arztbesuch vermieden werden kann.
Die Grenzen sind ja überall da, wo ich einen Patienten richtig untersuchen muss, abtasten, etwas fühlen muss. Oder es gibt einen Befund, der sehr selten ist, der sehr speziell ist. Und dann kann auch ein Spezialist hinzugezogen werden, der über dieses Medium mit das beurteilen kann. Insofern erweitert es auf jeden Fall das bisher Dagewesene.
DocDirect, so heißt dieser telemedizinische Modellversuch in Baden-Württemberg, der seit knapp 2 Wochen in den Kreisen Stuttgart und Tuttlingen durchgeführt wird. Auch an der Berliner Charité werden seit einiger Zeit die Chancen und Grenzen von Telemedizin untersucht. Im Rahmen einer Studie, an der sich etwa 500 Risikopatienten beteiligen, und zwar Patienten, die in letzter Zeit wegen Herzschwäche im Krankenhaus gelegen haben. Sie sind daheim mit elektronischen Geräten ausgerüstet, um zum Beispiel ein einfaches EKG selbst durchzuführen und um ihre Daten dann jeden Tag Tag an die Charité zu übermitteln, wo sie dann von Ärzten begutachtet werden. Leiter des Projekts ist Professor Friedrich Köhler. Er ist Oberarzt für Kardiologie an der Charité und leitet dort das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin. Guten Abend, Herr Professor Köhler.
Guten Abend aus Berlin, hallo.
Was zeigen denn die Erfahrungen, die Sie mit dieser Studie gemacht haben? Welche sinnvollen Möglichkeiten eröffnet die Telemedizin?
Unsere Erfahrungen sind positiv, insbesondere, was uns sehr ermutigt, die hohe Beteiligung der Patienten. Also die sich einmal dafür entschieden haben, an so einem Programm mitzumachen, bleiben auch dabei und sagen, legen das nicht wie beispielsweise bei App-Anwendungen nach 6, 7 Anwendungen weg. Und die Grundidee unseres Programms ist, dass wir bei diesen Hochrisikopatienten mit den täglichen Messungen zu Hause so eine Art Frühwarnsystem installieren, das eben frühzeitig Verschlechterungen des Zustandes erkennt, sodass dann mit vielleicht manchmal nur Medikamentenänderungen ein stationärer Aufenthalt oder Schlimmeres vermieden werden kann. Und dieses Modell funktioniert sehr gut, es geht technisch gut, von der Akzeptanz der Patienten sprach ich bereits. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Geräte auch für die Altersgruppe 70 plus so aufgebaut werden, dass sie ohne IT-Vorbildung sofort benutzt werden können. Und der dritte Erfolgsfaktor ist, dass die Kooperation mit den betreuenden Ärzten dieser Patienten vor Ort, also Charité, betreuender Arzt vor Ort plus Patient, dann, wenn das Dreieck gezeichnet ist, dann funktioniert das.
Das heißt also, Telemedizin funktioniert immer nur in Kombination mit tatsächlich persönlichen Begegnungen zwischen Arzt und Patient.
Ja, also das ist der große Erfolgsfaktor, zumindest für diese Gruppe. Präsenz plus Technologie, das ist die goldene Mischung.
Wir betrachten ja die Telemedizin heute Abend in unserer Sendung gerade auch unter dem Aspekt, ob sie ja gegen den Ärztemangel gerade auf dem Land helfen könnte, ob da gewisse Lücken mit gestopft werden können, wenn eben nicht mehr so viele Ärzte vorhanden sind, dass die das ganze Pensum, was sie bewältigen müssten, auch physisch bewältigen könnten. Welche Chancen bietet da die Telemedizin?
Ich möchte mal etwas provozieren. Telemedizin wird keinen Arzt ersetzen, sondern er wird die Betreuung und die Arbeitsweise der Ärzte erleichtern. Also wenn ein Hausarzt den einen oder anderen Hausbesuch seines bekannten Patienten eben sparen kann, indem der einfach die Kamera seines iPads auf seine Wunde oder andere Dinge hält, dann ist das sicher eine große Arbeitserleichterung, die es dann möglich macht, auch, dass der Hausarzt eben sich doch mehr dem Patienten widmen kann, als im Auto auf der Landstraße zu sitzen. Ohne dass die Betreuung schlechter wird, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, gibt es ja auch eine Telemedizin zwischen Ärzten. Und da ist ja das praktische oder etablierteste Beispiel die Teleradiologie. In vielen kleinen Krankenhäusern gibt es keinen Nachtdienstarzt in der Radiologie. Und die schicken dann ihre Bilder vom CT in einem kleinen Krankenhaus an ein großes. Da kann man vielleicht den einen oder anderen Arzt sparen. Und dass also nicht der Patient lange Wege gehen muss, sondern die Daten transferiert werden. Also aber insgesamt bleibt es so, nach wie vor ist die Präsenz, auch das Kennen des Patienten, ein wichtiges Element der Betreuung.
Müssten aus Ihrer Sicht die rechtlichen Möglichkeiten für Telemedizin erweitert werden? Bislang gibt es ja dieses Fernbehandlungsverbot, dass also Patienten nicht ausschließlich über computergesteuerte Wege behandelt werden können, sondern dass es da immer mindestens eine persönliche Begegnung gegeben haben muss zwischen Arzt und Patient, bevor die zwei dann telemedizinisch miteinander in Verbindung treten dürfen. Sollte man daran etwas ändern?
Ja, ich hatte die Ehre, in der Arbeitsgruppe Fernbehandlungsverbot der Bundesärztekammer mitzuarbeiten. Da saßen Juristen und auch Praktiker. Und das Fernbehandlungsverbot stammt ja aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo man also noch nicht mal Radios hatte. Und wir haben dann diese Regelungen auf die existierenden, meisten Telemedizin-Szenarien, die es so technisch heute gibt, versucht anzuwenden und kamen zu dem überraschenden Schluss, dass 90% dieser Szenarien durchaus in Übereinstimmung mit dem jetzigen Fernbehandlungsverbot gelten. Und Sie haben schon auf die einzige Ausnahme hingewiesen, dass man also nicht per Videoscreen irgendeinen Doktor, den man nicht kennt, für den Erstkontakt haben, sondern es ist immer auch in jeder Art der telemedizinischen Anwendung mindestens einen ärztlichen Kollegen gibt, der den Patienten mal ganz gesehen hat.
Eine Patientin in Ihrer Studie hat gesagt, seitdem sie auch telemedizinisch begutachtet wird, achte sie viel mehr darauf, den ärztlichen Anweisungen zu folgen. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch bei anderen Patienten machen?
Ja, also ich glaube, diese Mitbetreuung führt dazu, dass der Patient doch sehr stark auch über diese Erkrankung nachdenkt, auch erkennt durch diese kurzen Rückkopplungen, welche Lebensstilveränderungen sich auch auf seinen Zustand auswirken. Und er macht das natürlich nicht für bessere Messwerte, sondern dass er einfach mehr Treppen steigen kann beispielsweise mit einer veränderten Lebensweise. Das ist eben auch ein sehr ermutigender Effekt dieser Mitbetreuung, dass eben Patienten eine viel aktivere Rolle bekommen und damit natürlich auch mehr Lebensqualität.
Professor Friedrich Köhler, Oberarzt für Kardiologie und Leiter des Zentrums für kardiovaskuläre Telemedizin an der Berliner Charité. Vielen Dank. Dr. Skype oder wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben, der Tag in HR2 Kultur. Auch der Landarzt in Franz Kafkas Erzählung wird wohl spätestens jetzt lernen, die Ferndiagnose zu lieben, denn um sie zu stellen, hätte er zu Hause bleiben können und es wäre ihm jener Hausbesuch bei einem kranken Jungen und seinen Angehörigen erspart geblieben. Ein Besuch, der langsam aber sicher immer groteskere Formen annimmt.
Und sie kommen, die Familie und die Dorfältesten, und entkleiden mich. Ein Schulchor mit dem Lehrer an der Spitze steht vor dem Haus und singt eine äußerst einfache Melodie auf den Text: Entkleidet ihn, dann wird er heilen, und heilt er nicht, so tötet ihn. Es ist nur ein Arzt, es ist nur ein Arzt. Dann bin ich entkleidet und sehe, die Finger im Barte, mit geneigtem Kopf die Leute ruhig an. Ich bin durchaus gefasst und allen überlegen und bleibe es auch. Trotzdem es mir nichts hilft, denn jetzt nehmen sie mich beim Kopf und bei den Füßen und tragen mich ins Bett, zur Mauer, an die Seite der Wunde legen sie mich. Dann gehen alle aus der Stube, die Tür wird zugemacht, der Gesang verstummt, Wolken treten vor den Mond, warm liegt das Bettzeug um mich. Weißt du, höre ich mir ins Ohr gesagt, mein Vertrauen zu dir ist sehr gering, du bist ja auch nur irgendwo abgeschüttelt, kommst nicht auf eigenen Füßen. Statt zu helfen, engst du mir mein Sterbebett ein. Am liebsten kratzte ich dir die Augen aus. Lange klang der neue, aber irrtümliche Gesang der Kinder. Freuet euch, ihr Patienten, der Arzt ist euch ins Bett gelegt. Niemals komme ich so nach Hause. Meine blühende Praxis ist verloren. Mein Pelz hängt hinten am Wagen. Ich kann ihn aber nicht erreichen. Und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Finger. Betrogen. Betrogen. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen.
Ein Landarzt von Franz Kafka. Niemals komme ich so nach Hause. Diesen Stoßseufzer wird man wohl auch in der Realität von vielen Landärzten hören, denn von ihrer Sorte gibt es mittlerweile zu wenige für das Pensum, das sie auf dem Land zu bewältigen haben. Und das dafür sorgt, dass die Landärzte, die es gibt, in der Regel einen ziemlich langen Arbeitstag haben. Ein Befund, der natürlich auch nach Berlin übermittelt worden ist und auf den der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wohl mit einem Therapievorschlag wird reagieren müssen, berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Bauer.
Es gibt in Deutschland nicht zu wenige Ärzte, sie sind nur ziemlich ungleich verteilt. Darauf weisen zum Beispiel die Krankenkassen gerne hin. Dass viele Mediziner lieber in den Großstädten praktizieren, wo es mehr Privatpatienten gibt und weniger lange Wege als auf dem Land, das ist auf der einen Seite zwar verständlich, aber auch ein Problem, sagt CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn.
Es geht ja darum, eine flächendeckende Versorgung natürlich aufrechtzuerhalten. Ich komme selbst aus dem Münsterland, weiß also, wie es im ländlichen Raum ist.
Und deshalb hat schon Spahns Vorgänger Hermann Gröhe versucht, die Balance zwischen Land und Stadt besser hinzukriegen. Zum Beispiel mit einem millionenschweren Innovationsfonds, der auch neue Versorgungsmöglichkeiten im ländlichen Raum unterstützen soll. Oder mit einem Masterplan fürs Medizinstudium, mit dem jungen Mediziner gezielt aufs Land gelockt werden sollen. Beides will Spahn weiterführen. Aber beides reicht nun mal nicht aus, findet die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Maria Kleinschmeink.
Ich sehe keinen konsequenten Umschwenk, sondern ich sehe immer ein bisschen, ich teste mal dieses, ich mache Modelle dort. Wir haben den Innovationsfonds, wo wir aber keine Form haben, wie dann die Erkenntnisse, die da sich bewährt haben, dann auch tatsächlich in die Regel kommen.
Aber zumindest bei einer innovativen Idee will Spahn jetzt Tempo machen. Mit der Telemedizin soll für Patienten auf dem Land künftig vieles besser werden. Einfach den Laptop aufklappen oder das Tablet einschalten und schon ist man per Skype oder einem anderen Videodienst mit seinem Arzt verbunden. Und dann ist es auch egal, ob der Doktor in seiner Praxis an der nächsten Straßenecke sitzt oder über 100 Kilometer entfernt in der nächsten Großstadt. Fast die Hälfte aller einfachen Fragen könne man so von zu Hause aus abklären, sagt Spahn.
Selbst wenn es nur 40% aller Arztkontakte sind, sind vor allem Abklärungsfragen, die man im Zweifel auch schnell digital klären kann, um dann gar nicht erst im Wartezimmer mit viel Zeit und Aufwand für alle Beteiligten sein zu müssen.
Bislang sind solche Online-Behandlungen in Deutschland noch weitgehend verboten, vor allem durch berufsständische Regelungen der Mediziner. Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen darf ein Arzt seine Diagnose per Webcam stellen. Um das zu ändern, will Spahn auf dem Bundesärztetag in 2 Wochen dafür werben, dass die Telemedizin bald zum Alltag wird. Die Chancen dafür, sagt der Minister, die stünden gar nicht mal schlecht.
Mein Eindruck ist, dass zumindest eine zunehmende Zahl an Ärzten, ein zunehmender Teil der Ärzteschaft auch bereit ist, miteinander einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten das auch zu einer besseren Versorgung ist, bietet. Nicht nur, aber auch im ländlichen Raum.
Und zur Abwechslung bekommt Spahn dafür sogar mal Applaus von der Opposition. Viel zu lange hätte die Union bei dem Thema schon gebremst, sagt Maria Kleinschmeink.
Insgesamt können wir die Versorgung stärken durch die Telemedizin und haben die große Chance, auch Hochleistungserkenntnisse dann in die Fläche zu bringen. Und von daher ist da sehr viel Potenzial.
Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es auch überall auf dem Land schnelles Internet gebe. Da müsse jetzt Spahns Unionskollege, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, seine Versprechen auch einhalten.
Und da wären wir wieder bei Dr. Skype oder, wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir haben ja auch schon einiges gehört über die Telemedizin, ihre Chancen und Grenzen. Und dabei ist zum einen klar geworden, dass Telemedizin sehr viel mehr ist als ein bloßer Lückenbüßer in der ärztlichen Versorgung auf dem Land. Aber ebenso klar ist, dass die Telemedizin allein nicht das Allheilmittel sein kann gegen den Landärztemangel. Professor Günther Neubauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik in München. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klaas.
Wie sehr hat denn der Ärztemangel auf dem Land mit grundsätzlichen Fehlern im Gesundheitssystem zu tun?
Ich würde mal anders anfangen. Es hat mit der Demografie zu tun, denn die Jüngeren wandern aus dem Lande ab, die Älteren bleiben. Und das gilt auch für Ärzte. Die älteren Ärzte geben die Praxen auf, jüngere Ärzte und Ärzte wollen aber lieber in städtischen Gebieten sein. Und da haben wir dann tatsächlich in den städtischen Gebieten genügend Ärztinnen und Ärzte und auf dem Land weniger. Und wenn Sie diesen Trend, der quasi aus der Entwicklung herauskommt, ändern wollen, dann müssen Sie schon mit großen, großen Anreizen agieren. Denn Ärztinnen und Ärzte sind heute in der Regel mit Partnern verheiratet, die auch berufstätig werden wollen. Und das ist in Ballungsräumen nun mal viel einfacher. Und von daher glaube ich, wird man mit mehreren Ansätzen arbeiten müssen.
Wir haben ja schon gehört in der Sendung, Ärzte folgen, wie man sprichwörtlich sagt, dem Geld und nicht den Kranken, häufig jedenfalls. Sie haben einen Hang zu Privatpatienten, die in Städten leben und bei denen sie besser verdienen können. Wäre das nicht ein Argument für die Bürgerversicherung oder andere Modelle, die Schluss machen mit dem Nebeneinander von Kassen- und Privatpatienten, damit es dann für Ärzte letztlich egal ist, in welcher Region sie praktizieren?
Also zunächst ist die Ausgangsthese nicht zutreffend. Ärzte auf dem Lande verdienen besser als Ärzte in der Stadt. Allerdings haben sie höhere Arbeitsleistungen zu erbringen, mehr Patienten zu versorgen und pro Patient verdienen sie weniger. Das ist richtig. Aber von der Einkommenshöhe her ist der Landarzt besser im Vergleich zum Arzt, Facharzt in der Stadt.
Aber die Anreize müssten natürlich schon größer sein, auch die Anreize finanzieller Natur, damit sie die abschreckenden Elemente sozusagen stärker aufwiegen. Also deshalb nochmal die Frage, muss man da vielleicht dann doch die Honorare so angleichen, dass das zumindest kein Unterschied mehr ist zwischen Stadt
und Land? Man muss sie doch nicht angleichen, man kann doch die Honorare auf dem Land der Landärzte ganz einfach erhöhen. Das wäre ja sehr viel klüger. Und als wenn man jetzt sagt, man gleicht alles an und drückt auf die Honorare auf alle Ärzte, zumal sie das gar nicht durchsetzen können. Also ich glaube, man muss gezielt vorgehen. Dazu gehört, Ärzte auf dem Land besser honorieren, für Ärzte auf dem Land die Budgetierung aufheben. Das ist ohne dies ein Nonsens. Ärzte, die viel tun, dann ab einem gewissen Niveau abzustrafen mit geringerer Vergütung. Und man muss natürlich auch die Möglichkeit der Telemedizin stärker nutzen.
Darüber haben wir ja auch schon sehr ausführlich gesprochen in der Sendung. Aber ich muss leider doch immer mal wieder aufs Geld zurückkommen. Sie haben gerade dafür plädiert und da wären die Landärzte bestimmt auch dankbar dafür, dass man deren Honorare anhebt, dass sie dann vergleichbar sind, also für also die Honorare für Kassenpatienten gegenüber den Privatpatienten. Aber das muss ja irgendwie finanziert werden. Haben Sie da auch eine Idee, wie das gemacht werden könnte?
Also Deutschland gibt für Versorgung von Kranken und Gesunden enorm viel Geld aus. Da kann man im System Umfinanzierung umgruppieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo Verschwendung besteht. Das ist bei dem Verbrauch von Arzneimitteln, wo viele weggeworfen werden. Das sind unnötige Arztvisiten und so weiter. Zu viele Krankenhausbetten, die wir in Deutschland haben. Also es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich, wo man Einsparungen hat. Man muss nur den Mut haben, tatsächlich eine solche Umstrukturierung einzuleiten. Wenig halte ich davon, jetzt quasi, was auch gedacht wird, Ärzte schlichtweg zu einer Landverschickung quasi per Zwang anzureizen. Das ist eine Maßnahme, die, glaube ich, nur punktuell hilft und zeitlich befristet hilft. Man muss Landarzt sein attraktiv machen durch bessere Vergütung, durch angenehme Vergütung, aber auch durch andere Praxisformen.
Das heißt also so etwas, wie ja auch schon vorgeschlagen worden ist, nach dem Vorbild der Bundeswehr, man bietet dann ein kostenloses oder ermäßigtes Studium gegen die Verpflichtung, 10 Jahre als Landarzt zu arbeiten, davon halten Sie nichts?
Wenig, weil es dann gleich heißt, das sind Ärzte zweiter Klasse, sprich von der Qualität her. Denn das wird ja vor allem genutzt werden von Studentinnen und Studenten, die die übrigen oder die sonstigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Das heißt, es wird also hier quasi, qua Amt kann man fast sagen, den Landarzt einen Stempel geben. Du hättest es in der Stadt nicht geschafft und bist gerade fürs Land gut genug. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
Sie haben eben gesagt, man müsste es attraktiver machen, damit sich Ärzte von sich aus entscheiden, auf dem Land zu praktizieren. Welche Möglichkeiten gäbe es denn da über das hinaus, was wir schon beredet haben, diese Art von Arbeit attraktiver zu machen?
Also das eine ist, dass Landärzte ebenfalls sich in Gruppen zusammentun und in der Gruppe praktizieren, so dass einer anderen vertreten kann. Und für Patientinnen und Patienten sollte man anbieten, einfach eine Art Shuttle-Dienst, wo als der Patient in das Arztzentrum kostenlos oder gegen geringe Gebühr kommen kann und dort auch fundiert und gründlich untersucht werden kann. Das halte ich für besser, als wenn man meint, der Landarzt muss draußen abfahren, die alten bettlägerigen Patienten und die betreuen. Was soll der tun? Mit Stethoskop abhören, was Herzschlag ist, und kann sonst wenig tun. Also glaube ich, man denkt auch hier in die falsche Richtung.
Wie sieht es aus, da haben wir ja auch schon in der Sendung von gehört, bestimmte Arbeiten abzugeben an medizinische Fachangestellte zum Beispiel, die dann...
Absolut richtig. Wie gesagt, der Arzt, der Hausbesuche macht, kann ja relativ wenig tun. Da können 80-90% auch medizinische Fachangestellte oder spezialisierte Fachangestellte das abnehmen. Sie müssen ja nur feststellen, ob der Patient den Arzt braucht oder nicht. Und das kann eben für viele, viele Patienten bedeuten, sie müssen nicht zum Arzt gehen, sondern können vor Ort die wenigen Funktionen gemessen werden oder ein Medikament verordnet werden.
Professor Günther Neubauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik in München. Vielen Dank. Dr. Skype oder wie ich lernte, die Ferndiagnose zu lieben. Das war der Tag in HR2 Kultur. Und wenn Sie diese Sprechstunde nachhören wollen, dann empfehle ich Ihnen die ARD Audiothek und den Podcast auf hr2.de. Das Praxisteam dieser Woche bestand aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Claudia Sauter, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Ich heiße Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und zur Entspannung hören wir uns jetzt mal an, wie im Lahn-Dill-Kreis, abgekürzt LDK, nach Landärzten gesucht wird. Nämlich zum Beispiel mit einer Stellenanzeige, die als Ständchen daherkommt.
Wir wollen dich bei uns in LDK. Bei uns, da werden deine Praxisträume wahr. Geht dir die Großstadt auf den Zeiger, dann komm zu uns in das Land zwischen Wetzlar und Haiger. Und das nicht nur für Neueinsteiger. Und mach dir keinen Kopf um Kinderbetreuung. Bei uns, da findest du Arbeit und Zerstreuung. Wir sind zukunftsorientiert und modern und wollen gern unser Team hier vermehren. Also gib dir mal schnell einen Kick, denn wir haben dich hier längst schon im Blick.
an allen Tagen wird unser Netz dich tragen. Du fährst schon bald einen flotten Dienstwagen und dich werden keine Kosten plagen. Also warum nicht mal was wagen? Die Patienten singen für dich. Denn sie warten schon auf dich.